ARD Sounds.
Butscha bleibt eine offene Wunde auf der Seele der Ukraine und auf der Seele Europas.
Bundesaußenminister Wadephul und europäische Kollegen gedenken der Opfer des Massakers von Butscha.
Ukrainische Langstreckendrohnen haben zum wiederholten Mal den russischen Öl- und Gashafen Ust-Luga an der Ostsee bei St. Petersburg angegriffen.
Nach Drohnenvorfällen in Finnland und im Baltikum, wie können sich die nordischen Länder schützen?
US-Präsident Trump will nach einem Medienbericht den Iran-Krieg auch ohne eine Öffnung der Straße von Hormus beenden. Was ist davon zu halten? Eine Einschätzung von unserem Korrespondenten in der Region.
Und wie realistisch ist eine Bodenoffensive der US-Streitkräfte im Iran? Dazu der Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres, Markus Reisner. Hallo, ich bin Katharina Jatta aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 31. März um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt mit Hintergründen, Analysen, aber auch Perspektiven. Schön, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Leichen am Straßenrand, tote Zivilisten noch in ihren Autos, das waren Bilder, die vor 4 Jahren um die Welt gingen.
Bilder aus Butscha, einem Vorort der ukrainischen Hauptstadt Kiew.
Etwa 5 Wochen lang war der Ort unter russischer Besatzung, bis sich die Soldaten nach dem gescheiterten Vormarsch auf Kiew am 31. März 2022 zurückziehen mussten. In dieser Zeit sind die russischen Einheiten offenbar mit aller Härte und Rücksichtslosigkeit gegen die Bevölkerung von Butscha vorgegangen.
Ja, die Stadtverwaltung geht davon aus, dass etwa 450 Zivilisten damals ermordet wurden. Viele der gefundenen Opfer waren gefesselt oder zeigten Spuren von Folter oder Vergewaltigung. Und 4 Jahre danach haben sich eben heute die EU-Außenminister in Butscha getroffen und haben der Opfer gedacht. Dann wurde weiter in Kiew getagt. Und eines der Themen bei dieser Tagung war eben die Tatsache, dass diese Taten nicht ungesühnt bleiben sollen. Es geht um die strafrechtliche Verfolgung des Massakers von Butscha. Florian Kellermann berichtet.
Die EU-Außenminister gedachten heute bei einem Besuch in Butscha der Opfer. In einer gemeinsamen Erklärung weisen sie auf die Beweise hin, die nach dem Abzug der russischen Armee für deren Kriegsverbrechen gesammelt wurden. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, das waren normale Zivilisten, die da getötet wurden. Manche, als sie die Straße entlang gegangen sind, manche in ihren eigenen Häusern. Das waren leider keine isolierten Verbrechen. Das ist das Drehbuch, dem Russland folgt, wo immer es ein Gebiet besetzt. Das müssen wir im Kopf behalten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, die russischen Verbrechen müssten bestraft werden. Sonst könne es in der Ukraine keinen gerechten und langfristigen Frieden geben, so Kallas. Deshalb treibe die EU auch die Arbeit an einem internationalen Sondertribunal voran. Es soll Entscheidungsträger in Russland für die Aggression in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen. Grundlage für das Tribunal soll der Europarat sein. Mit ihm hat die Ukraine bereits ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha erklärte, wir sind jetzt dabei, das Abkommen zur Einrichtung des Tribunals zu ratifizieren. Stand jetzt haben 11 Länder bestätigt, dass sie sich dem Abkommen anschließen wollen. Wir hoffen, dass die Zahl der Länder nach der heutigen Sitzung noch wächst. Das Außenministertreffen werde sich auch mit der finanziellen Unterstützung der EU für die Ukraine befassen. Ungarn und die Slowakei blockieren derzeit einen bereits beschlossenen Kredit von 90 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr. Ein weiteres Thema werde der Umgang mit Kriegsveteranen in der Ukraine sein, so Sybiha.
Soweit der Bericht von Florian Kellermann. Der wichtige russische Ostseehafen Ust-Luga ist nach Angaben des Regionalgouverneurs zum 3. Mal innerhalb einer Woche Ziel eines Drohnenangriffs geworden. 3 Menschen seien verletzt worden, darunter 2 Kinder. Warum greift die Ukraine immer wieder diesen Hafen an?
Der Hafen von Ust-Luga liegt am finnischen Meerbusen in der Nähe der estnischen Grenze und er ist ein wichtiger Umschlagplatz für Dünger, Öl und Kohle aus Russland. Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen ihre Gegenangriffe auf die russische Infrastruktur ja verstärkt und eben Raffinerien, Öldepots und Häfen ins Visier genommen. Und wir spüren es alle, der Ölpreis steigt durch den Irankrieg. Und Kiew sieht eben diese Anlagen als legitime Ziele, um die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft zu reduzieren. Denn diese Ölgewinne, die fließen in die Kriegskasse der Russen.
Und dann schauen wir noch mal zu unseren Nachbarn in den nordischen Ländern. Finnland hat ja am Wochenende eine Luftraumverletzung im Südosten des Landes gemeldet. Wie ist da der Stand?
Nach Behördenangaben verirrten sich wahrscheinlich ukrainische Drohnen über die Grenze. Auch aus den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen waren kürzlich Drohnenabstürze gemeldet worden. Auch dabei soll es sich um verirrte ukrainische Drohnen handeln. Aber warum kommt es gerade jetzt vermehrt zu solchen Vorfällen? Und wie können Länder, die in der Nachbarschaft zu kriegerischen Auseinandersetzungen liegen, geschützt werden? Stichwort Drohnenmauer. Dazu Valeria Dobralskaja.
Mittlerweile ist für die finnischen Behörden klar, das war keine Absicht. Timo Haarinen von der finnischen Luftwaffe bestätigt wenige Stunden nach dem Absturz zweier Drohnen, dass keine militärische Gefahr für das Land bestand.
Die Ukraine hat in der vergangenen Woche Drohnenangriffe im Raum St. Petersburg durchgeführt, wie wir aus Medien wissen. Nach unserem Verständnis handelt es sich bei den Vorfällen um einzelne ukrainische Drohnen, die aus irgendeinem Grund in den finnischen Luftraum abgedriftet sind.
Auf der Social-Media-Plattform X schrieb der ukrainische Präsident Zelensky, dass er mit dem finnischen Präsidenten Stubb telefoniert habe. Aus dem Außenministerium in Kiew heißt es, man arbeite eng mit Finnland zusammen, um den Vorfall aufzuklären. Die wahrscheinliche Ursache seien Störungen durch die russische Drohnenabwehr. Jukka Savolainen vom Kompetenzzentrum zur Abwehr hybrider Angriffe in Helsinki geht einen Schritt weiter. Er hält gezielte russische Einflussnahme auf einzelne ukrainische Drohnen für möglich.
Eine weitere Sache, die wir prüfen müssen, ist, ob Russland das Signal der Drohne gestört hat oder im schlimmsten Fall sogar manipuliert hat, dass es die Kontrolle über die Navigation übernehmen und die Drohnen so auf unsere Seite lenken konnte. Aus russischer Sicht wäre wünschenswert, wenn wir beginnen, die Ukraine für diesen Krieg zu kritisieren und unsere Unterstützung verringern. Denn Drohnen sind jetzt wichtig. Die Ukraine hat gerade erheblichen Einfluss auf die russische Ölproduktion. Und genau dort verdient Russland das Geld, um diesen Krieg zu führen.
Seit einiger Zeit greift die Ukraine verstärkt russische Ölanlagen und Häfen in der Ostsee an. Im Zusammenhang damit meldeten auch die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen ähnliche Vorfälle. Zu Toten oder größeren Schäden ist es nicht gekommen. Doch harmlos seien die Abstürze nicht.
Mindestens eine der Drohnen, die in Finnland unterwegs waren, scheint eine größere gewesen zu sein, mit einer Sprengkraft, die ungefähr 70 Kilogramm Sprengstoff entspricht. Das ist gewaltig.
Können sich Länder in direkter Nachbarschaft zu kriegerischen Handlungen gegen verirrte oder vom Kurs abgebrachte Drohnen schützen? Die EU arbeitet an einer Art Drohnenmauer, einem System aus Radaren, Sensoren und Abwehrdrohnen. Hiermit werden sich viele, aber nicht alle Drohnen stoppen lassen, so Jukka Savolainen.
Die Ukrainer schaffen es, den Großteil der Drohnen abzuschießen, bevor sie ihre Ziele erreichen. Ganz verhindern lässt sich das aber nie. Und das gilt natürlich auch für die Außengrenzen der EU. Hier sind wir noch nicht so gut darauf eingestellt, eben weil wir uns nicht im Krieg befinden.
Bis es einen umfassenden Schutz gibt, dauert es noch. Im Osten der EU soll die Drohnenmauer bis Ende 2027 stehen.
Und wir schauen auch noch in den Nahen Osten. Es ist nur ein Medienbericht zum Krieg gegen den Iran heute, aber eine Schlagzeile, die aufhorchen lässt. Das Wall Street Journal berichtet, US-Präsident Trump sei bereit, die Angriffe gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormuz weitgehend geschlossen bleibt. Das würde dann zu einem späteren Zeitpunkt geklärt. Was hat es damit auf sich?
Ja, verschiedene Journalisten und Journalistinnen und Militärexperten, Die haben den Bericht heute so gedeutet, es könnte ein Anzeichen dafür sein, dass Washington nach einem schnellen Ausweg aus diesem Krieg sucht.
Aber gleichzeitig betont das Weiße Haus ja, die Gespräche mit Vertretern der iranischen Führung liefen gut. Also Gespräche, von denen Teheran offiziell nichts wissen will.
Ja, das ist eine ganz komplexe, teils widersprüchliche Lage, die auch die Korrespondenten übrigens manchmal ganz schön herausfordert. Unser Korrespondent in Istanbul, Benjamin Weber, hat das heute auf NDR Info, wie ich finde, ganz gut beschrieben.
Ja, ich habe letztens von einem amerikanischen Korrespondenten aus Europa gelesen, dass er gesagt hat, er findet es mittlerweile eigentlich lustig, dass er jetzt sich erst die iranischen Informationen anschaut, um herauszufinden, ob Donald Trump die Wahrheit sagt oder nicht. Es ist also quasi auf beiden Seiten, würde ich sagen, ein Propagandakrieg, wenngleich ich schon sagen würde, dass die Aussagen aus Teheran doch konsistenter sind als die aus den USA. Was jetzt zum Beispiel die Gespräche angeht, da ist man in Teheran, also bleibt man dabei, dass man sagt, es gibt eigentlich keine direkten Gespräche. Man hat aber eingeräumt, dass man sich eben über Pakistan vermittelt. Botschaften austauscht. Und ansonsten ist natürlich das, was die Iraner sagen, auch folgt natürlich auch einer Kriegspropaganda. Der Außenminister hat heute Nacht nochmal Saudi-Arabien zum Beispiel dazu aufgefordert, alle US-Streitkräfte des Landes zu verweisen, um eben eine Deeskalation in diesem Krieg vorzunehmen. Aber ich denke, wenn man eins gesehen hat, was in diesem Krieg, dann ist es so, dass die Iraner im Prinzip ihre Drohung immer wahrgemacht haben. Also der Iran hat gedroht für den Fall, dass die USA angreifen werden, die Straße von Hormuz sperren. Das hat man in den USA offensichtlich nicht ernst genommen, dass es passiert. Die Angriffe auf die Golfstaaten sind angekündigt worden. Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in den Golfstaaten sind angekündigt worden. Das haben wir auch gesehen. Und jetzt sagt man eben, wenn die USA mit Bodentruppen da reingehen, dann werden da sehr viele Soldaten sterben.
Also nach Einschätzung unseres Korrespondenten ist der Iran mit seinen Absichtserklärungen zurzeit ernster zu nehmen, als es die USA sind.
Wir wissen ja, dass sich Trumps Haltung sehr schnell ändern kann, aber wenn wir Trump jetzt doch mal ernst nehmen mit der Äußerung der letzten Tage, dass er notfalls Bodentruppen im Iran einsetzen will, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario aus Sicht von Militärexperten?
Dazu hat sich der Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres Markus Reisner heute im Podcast Streitkräfte und Strategien geäußert.
Es gibt hier grundsätzlich mehrere Varianten, die man also sich hier überlegen kann. Drei Varianten haben sich herauskristallisiert, die Trump auch indirekt immer wieder bei Pressekonferenzen angedeutet hat oder bestätigt hat. Diese drei Varianten sind einmal die Inbesitznahme einer wichtigen Insel, der Insel Harg. Das ist quasi der einzige Tiefseewasserhafen des Iran, über den 90% seiner Ölexporte abgewickelt werden, durch zum Beispiel Luftlandekräfte. Also das könnten jene Kräfte sein, die jetzt auch zum Beispiel herangeführt werden. Das ist die Option 1. Die Variante 2 wäre quasi der Einsatz von Spezialkräften tief in den Iran hineinfliegend, mit Ziel quasi jene Anlagen, wo also das Uran scheinbar also mehr oder weniger für den Bau von Atomwaffen möglicherweise quasi brauchbar gemacht wird, dass man also dort faktisch versucht, quasi rasch diesen Raum in Besitz zu nehmen und den Iranern die Möglichkeit zu nehmen, das zu tun. Das ist die zweite Variante oder die Option 2. Und die dritte Variante, die Option 3, wäre, dass man unmittelbar in der Straße von Hormuz faktisch die Gegenküste in Besitz nimmt. Das wäre die aufwendigste militärische Variante und die mit dem höchsten Risiko und damit faktisch die Straße von Hormuz im Prinzip freihalten könnte. Das, wie gesagt, hat jetzt der Trump offensichtlich, so schreibt zumindest das Wall Street Journal, wieder ausgeschlossen. Also wir werden sehen, aber das sind die drei Optionen, die man sich vorstellen kann. Letzter Satz dazu. Jedem Zuhörer sei gesagt, er möge sich mal die Mühe machen und faktisch den Iran nach Europa projizieren und dann sieht man, wie groß dieses Land ist im Vergleich zu Europa und dann kann man sich ungefähr vorstellen, welche großen Herausforderungen das bedeuten würde, faktisch also hier eine Bodenoperation durchzuführen.
Der Historiker und Offizier des österreichischen Bundesheeres Markus Reisner. Das ganze Interview mit ihm gibt es im NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und noch eine Meldung zum Schluss. Italien hat mehreren US-Flugzeugen die Zwischenlandung auf dem Weg in den Nahen Osten verweigert. Was ist da passiert?
Ja, die Militärmaschinen, die sollten auf dem Stützpunkt auf Sizilien einen Stopp einlegen. Aber Italien soll von dem Vorhaben erst erfahren haben, als die Flugzeuge schon unterwegs waren. Vorher habe niemand eine Genehmigung beantragt oder den NATO-Partner auch nur informiert. Und erst gestern hatte Spanien seinen Luftraum ja für Flugzeuge gesperrt, die mit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran in Verbindung stehen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Katharina Jetter aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.